Sonja Beiswenger liest weiter aus dem Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam, leicht gekürzt in der Übersetzung von Monika Bark. Grace ist zurück, die Kinderfreundin von Marigold, und beide sind jetzt 17, gehen in dieselbe Klasse einer Mädchenschule in Nordostengland. Sie sind sehr verschieden vom Typ her, aber in einem Punkt sind sie sich gleich. Sie schwärmen beide für Jack Rose, den attraktivsten Schüler des Internats. Er ist verletzt, eine herabfallende Jalousie hat ihn getroffen. Er trägt Arm und Hand in einem Verband, als die beiden ihn auf der Straße treffen.
Jack Rose blieb stehen und wartete, und wir holten ihn ein. Und um der ganzen Idiotie noch einen draufzusetzen, wiederholte ich mich. »Oh, Rose«, sagte ich wieder mit grausigem Grinsen in Richtung Verband. »Du bist krank.« Paula hatte es mir vor Jahren vorgelesen, Blake. »Oh, Rose, du bist krank.« Ich hatte kein Wort verstanden. »Hallo, Marigold«, sagte er und sah Grace vorsichtig an. »Hallo, Grace.« »Ah, du kennst sie?«, fragte ich überrascht. »Ja, wir kennen uns.« Die beiden sahen sich mit halbem Blick an. »Und wie geht's dir, du arme Marigold-Bilch mit deiner schiefen Brille?« Er machte sofort auf großer Bruder, stand in seiner ganzen Länge da und nahm von Grace nicht die geringste Notiz. »Tschüss«, sagte sie, drehte sich dramatisch von uns weg und rauschte durch das schmiedeeiserne Tor ihres Vaters mit den vielen Schildern. »Was für ein riesengroßes Geschöpf«, sagte Rose. »Aber sie sieht wahnsinnig romantisch aus, oder?«, sagte ich. »Irgendwie präraffaelitisch, findest du nicht?« »Wie alt bist du, Bilgi?« 17, wieso?« »Manchmal kommst du mir vor wie 7.« Ich rannte heimwärts wie der Wind. Und meine Brille beschlug. Und ich stolperte über meine eigenen Füße. Ich stürzte durch die erstbeste Tür, keine Ahnung, welche es war. Sie hätte überall hinführen können. In meines Vaters Haus sind viele Häuser, mir war's egal. Aber Jack Rose tauchte hinter mir auf, packte mich an den Schultern und drehte mich herum. »Hey«, sagte er, »lass mich doch mal zu Ende reden. Manchmal kommst du mir vor wie 7 und manchmal wie 27. Hör zu, kennst du meine Mutter?« »Ob ich deine Mutter kenne?« »Ja, sie kennt dich. Sie hat dich immer an Sportsdays gesehen und so Sachen, schon seit langem. Sie kannte wohl deine Mutter. Die beiden sind zusammen zur Schule gegangen oder sowas.« »Ich kenne sie nicht.« »Tja, sie hätte es aber gern. Sie hat deinem Vater geschrieben. Meinst du, du könntest ihn bitten, ihr zu antworten?« »Er hat mir nichts gesagt. Ist vielleicht irgendwo untergegangen. Er ist ein bisschen, naja, verpeilt.« »Ja. Ich versuch's rauszufinden. Es geht nur darum, ob du mal vorbeikommst.« Ich stand da wie versteinert. »Sie möchte sehr gern, dass du mal vorbeikommst. Bei uns in den Ferien. Würdest du? Ein verlängertes Wochenende?« »Ich weiß doch gar nicht, wo das ist.« Ich spürte, wie ich mich von Kopf bis Fuß in ein feuriges, pulsierendes, blutrotes Etwas verwandelte. »Wir wohnen auf dem Land, oder fast, auf der anderen Seite von Middlesbrough. Du könntest mit mir fahren. Hättest du Lust?« »Ja«, sagte ich, »in Ordnung.« Ich taumelte davon und geriet dabei, weiß der Himmel wie, in die Umkleide der Jungen im Untergeschoss. Es gab kein Haus im Haus meines Vaters oder sonst wo, in dem ich mich weniger freiwillig aufgehalten hätte. Es gab reihenweise leere Haken, reihenweise zerknüllte weiße Kleidungsstücke, ein paar Turnschuhe, die wie tote Fische in den Pfützen aus diversen überlaufenden Wasserhähnen trieben, den Geruch von Jungen und Desinfektionsmittel, alle Fenster geschlossen gegen den goldenen Herbstnachmittag. Zu kühl für Cricket, zu heiß für Rugby. Aber da waren sie wohl trotzdem, denn die Räume waren leer. »Ich habe eine Einladung zu Jack Rose«, teilte ich den Latrinen mit. Ich wurde eingeladen, obwohl Grace Gathering direkt neben mir stand. Das allerschönste Mädchen, das diese Stadt je gesehen hat. Und das er komplett ignoriert hat. Ich nahm die Hintertreppe, landete im Gemeinschaftsraum der Jungen und hatte kurz den Horrorgedanken, Jack Rose könnte dort sein und denken, ich würde ihm nachlaufen. Stattdessen saß Terrapin ganz hinten in der Ecke, der wegen seiner angeblichen Gehirnerschütterung vom Sport befreit war. Er zerfetzte gerade eine Jalousienschnur und die Sonne schien ihm auf die langen Finger. Er hat wunderschöne Hände, dieser Terrapin. Und dann tat ich etwas, mir vollkommen Unerklärliches. Ich durchquerte den endlosen Gemeinschaftsraum, setzte mich zu Terrapin und sah ihm dabei zu, wie er seine herrlichen Clownshände bewegte. Er sah mich nicht an. Ich sagte, ich fahre zu Jack Rose aufs Land und setzte meine kaputte Brille ab. In den Ferien, sagte ich. Er ließ das Zerfetzen und sah mich an. Seine Mutter hat mich eingeladen, sagte ich. Sie war mit meiner Mutter befreundet. Naja, wird bestimmt schön, mal in einem Landhaus zu übernachten. Terrapin sah aus dem Fenster. »Die sind ziemlich nobel, die Roses, oder?«, sagte ich. »Total öde.« Und womöglich gähnte ich genau wie Eileen Sykes. »Heißt also neue Klamotten.« Er antwortete mit keinem Laut. Und ich hatte ein solches Verlangen, ganz seltsam. Plötzlich wollte ich Terrapin in die Arme nehmen. Irgendwas war da, in seinem lustigen Gesicht, seinem uralten, traurigen Blick. Ich streckte sogar ein Stück die Hand aus. Und dann dachte ich, aber es ist Terrapin. Und ich stand auf und machte mich davon und nahm den Weg zurück durch die Umkleideräume und den Garten. Von außen ging ich nochmal im Gemeinschaftsraum vorbei und sah sein nachdenkliches Gesicht und die dezimierte Jalousienschnur schlaff in der Abendluft baumeln. »Na, da hast du dir ein richtiges Ei gelegt, du Schlaumeier!« Als ich nach Hause kam, stand Paula oben auf dem Treppenabsatz und sah wild aus. »Was habe ich denn gemacht?« Ich dachte, »ach verflixt, was ist denn jetzt schon wieder?« »Das gnädige Fräulein hatte nicht die Güte, zu einer Party zu erscheinen.« »Ich?« sagte ich. »Wer würde mich denn zu einer Party einladen? Ich war seit meinem 5. Lebensjahr auf keiner Party mehr.« In der Diele hängt ein Spiegel. Und beim Umdrehen und Türe schließen konnte ich mich darin sehen. In der Dielentür ist altes Buntglas und ich wurde in rotblaues Licht getaucht. Ich setzte mir die Brille wieder auf und glotzte in den Spiegel. Ich sah aus wie eine giftige Eule im gleißenden Sonnenuntergang nach einem Atomkrieg. Wer würde mich auf einer Party haben wollen? Ich schnitt meinem Spiegelbild eine Grimasse und eine Brise Herbstluft zog durch die Tür und brachte den Spiegel zum Klappern wie ein krankes Herz kurz vor dem Infarkt. »Der Spiegel hat einen Sprung bekommen, einmal quer durch«, rief ich und schnitt noch eine schlimmere Grimasse. »Jetzt pass mal auf«, sagte Paula und kam die Treppe herunter. »Sei so lieb und sag mir, wie alt du bist.« »Komisch«, sagte ich. »Du bist schon die Zweite, die mich das heute Nachmittag fragt.« »Das wundert mich gar nicht. Ich habe langsam die Nase voll von dir, Marigold Green, dass du allen das Leben schwer machst, schusselig wie nur was. Der Flur ist zugemüllt mit Schuhen und Strumpfhosen und weiß der Kuckuck was. Und dann geht sie mir so in die Schule. Oh, heiliger Bimbam!« Sie hatte meine südlichen Regionen gesehen. »Wo hast du nur diese Socken ausgegraben? Die hatte ich doch 1970 zu Oxfam getan.« »Dann hat jemand schon sehr lange kalte Füße«, sagte ich wohl sehr vorlaut. Oh, wie sie schäumt. Diese armen Leute sitzen in der Wüste ohne Socken und sind am Verhungern.
Na schön, sagte Paula mit einem Schnauben, das unter anderen Umständen ein Lachen gewesen wäre. Vergessen wir Oxfam, ja? Und die Socken, ja? Und reden wir von Mrs. Gatherings Sherry Party letzten Samstag um 6:30?
Oh,
ja.
Hab ich vergessen. Naja, eigentlich habe ich gar nicht richtig davon gewusst.
Was soll das heißen, du hast nicht richtig davon gewusst? Sie hat dich am Donnerstag angerufen, sie sagt, du hättest die Einladung angenommen. Dein Vater hat sie nicht eingeladen, sondern dich, höchstpersönlich, aufgrund dieser Grace. Du hast gesagt, du kommst.
Ach Mist.
Es wird nicht geflucht.
Ach Paula, ich hab's wirklich vergessen. Ich hab's total vergessen. Wegen des Schachspiels. Oh Gott. Deswegen war sie so gemein. Grace, was soll ich denn jetzt machen?
Du entschuldigst dich. Und zwar sofort.
Hilfe, nein, das kann ich nicht.
Du setzt dich in die Wanne. Du ziehst deine Socken und Schuhe aus. Du ziehst dein braunes Kleid an und isst deinen Tee. Danach gehst du rüber, klopfst bei diesen Gatherings an die Tür und bittest um Entschuldigung.
Geht das nicht auch schriftlich? Oder telefonisch? Und übrigens, Paula, ich bin schon 17, es ist meine Sache.
Du kennst sie nicht. Du kennst sie nicht gut genug, um anzurufen. Du gehst in aller Demut dorthin und entschuldigst dich, Herrgott, nochmal.
Vielleicht sollte ich lieber an die Hintertür gehen. Vielleicht sollte ich ohne Schuhe und barfuß gehen. Vielleicht könntest du mir ein bisschen Asche besorgen, um sie mir aufs Haupt zu streuen.
Hör auf, mich anzublaffen. Du störst deinen Vater.
Und weg war sie und zwirbelte im Badezimmer an den Wasserhähnen und streute Badesalz in die Wasserdampfvulkane. Ich hatte keine Chance. Und was in Gottes Namen sollte ich sagen? Im braunen Kostüm mit den Schulterpolstern und Kellerfalten, das mal Paula gehört hatte und, so sagte sie, noch prima in Schuss sei, und einem Hut, den sie mir letztes Jahr bei Binns im Schlussverkauf gekauft hatte, aus Filz mit Krempe und einer kleinen Vogelfeder, begab ich mich über die Straße, durch das große Tor und über den knirschenden Kies. Ich sollte eigentlich lernen, grummelte ich und hob den dicken Türklopfer. Wenn das was werden soll mit meiner Oxbridge-Bewerbung. Das Schoolhouse ist das schönste Bauwerk der Stadt. Es ist aus dem 18. Jahrhundert und menschenfreundlich und hat noch das ganze historische Fensterglas. Das weiß ich von Bokes, der fährt auf sowas ab, und dadurch ein besonderes Licht. Über der Tür ist eine gefächerte Lünette und herrliche geschwungene Stufen führen zu ihr hinauf.
Klonk, machte der Türklopfer.
Was sollte ich bloß sagen? Ich musste lernen. Warum verschwendete ich hier meine Zeit? Es tut mir schrecklich leid, dass ich vergessen hatte. Ich bin Marigold Green von Greens Haus. Könnte ich bitte mit Mrs. Gathering sprechen? Es tut mir wahnsinnig leid.
Wer würde aufmachen?
Vielleicht Grace. Sie würde sagen, ach, du schon wieder. Läufst du mir jetzt hinterher oder was?
Und wenn der Direktor selbst an die Tür ging?
Er würde mich für sonst wen halten. Er würde denken, ich wollte was verkaufen.
Und wenn Jack Rose an die Tür ginge? Dieser Gedanke erfüllte mich mit solchem Entsetzen. Sie sehen, in welcher Verfassung ich war, dass ich anfing zu zittern. Hätte ich darüber nachgedacht, wäre mir sicher aufgegangen, wie unwahrscheinlich das war. Jack Rose wohnt in Vaters Haus, auch wenn er Schulsprecher ist und Dr. Gathering ihn für den Erzengel Gabriel hält. Was hätte er jetzt im Schulgebäude zu suchen gehabt? Um diese Zeit war er zu Hause und machte Hausaufgaben oder kurierte auf seinem Zimmer den verletzten Arm aus oder unterhielt sich mit Vater. Wie kam ich nur auf die Idee, dass er hier sei? Ich wurde rot und begann zu zittern und drehte mich weg und rannte zurück über den Kiesweg. bevor mir klar wurde, dass ich mich wegen einer durch und durch hypothetischen Situation verrückt gemacht hatte. Völlig umsonst. Denn in Wirklichkeit würde überhaupt niemand an die Tür gehen. Mein Klonk war nicht gehört worden. Ich stand wirklich neben mir. Intellektuell, aber bekloppt. Nachdem ich mich weggedreht hatte und losgerannt war, ging die Tür aber doch auf. Ich hörte sie hinter mir und ich hörte schnelle Schritte und Onkel Edmund H.B. kam mit feurigem Blick und Jagdstock im Schlepptau vorbeigedonnert. Er überholte mich, erreichte das noble Tor, kam schlitternd zum Stehen, fuhr herum und sagte: »Oh, ja!« In seinem Auge war ein allzu vertrautes Funkeln.
»Ha, Bilge, hast du deinen Vater gesehen?«
»Nein, er gibt wahrscheinlich Nachhilfe.«
»Lange?«
»Oh ja, montags immer stundenlang.«
»Ich muss kurz mit ihm sprechen. Kommst du oder gehst du?«
Ich versuchte, mich zu erinnern. Ich warf einen Blick zurück zur Tür, die er sperrangelweit aufgelassen hatte, und sah drinnen jemanden durch die Halle gehen, und es verließ mich der Mut. Es war jemand zu Hause und ich würde einen zweiten Versuch machen müssen. »Eigentlich gehe ich da rein. Ich muss...«
»Ah, aha. Besuchst du die neue Freundin?«
Er lief lachsrosa an.
»Grace«,
hauchte er. »Nein, die Mutter«, sagte ich streng und machte kehrt. Es gibt Zeiten, da erscheint mir meine Umgebung alles andere als lehrreich. Und der rationale Anteil im Menschen so minimal, dass man sich fragt, was die Schöpfung sich dabei gedacht hat und sich lieber dem Schachspiel oder Katzen oder der Mathematik als rettende Strohhalme auf dem Meer widmet. Was für eine Idiotie. Uncle Hastings B., knapp 80. Ich, Bilge, knapp 18. Und er bereit, jedem, wenn's sein muss, sogar mir, das Flattern seines geschundenen alten Herzens, um ein Mädchen meines Alters zu offenbaren. Bereit, solche Dinge mit mir zu bereden, als hätten wir gemeinsam an der Somme gekämpft. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ach, Bilge, ach, Onkel Bleistift, wie alt bist du? Ich begann, über das Wesen von Erfahrung nachzudenken. Und im Besonderen über Erfahrung, die nicht zu Reife führt. Erfahrung. Experio. Experiere. So viele Ebenen umfassen eine einzige Definition. X gleich A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H plus I plus J plus K plus L plus M plus N plus O plus P plus Q plus R plus S plus T plus U plus V plus W plus X plus Y plus Z. Aber möglicherweise führen nur einige oder verschiedene Kombinationen zu einem Ergebnis. Aber X kann auch gleich 0 sein. Können manche Menschen Erfahrungen machen und unverändert bleiben? Nein. Experiere. In der Natur des Wortes. Aber Menschen können Erfahrungen machen und ihre Unschuld bewahren. Menschen können auf einem seltsamen, seichten Level Erfahrungen machen, nur um davon erzählen zu können. Für manche ist Erfahrung nur ein Vehikel. Solche Menschen machen Erfahrungen nur, um sie weiterzugeben. Künstler waren vermutlich solche Menschen, die sahen, nach Stift oder Pinsel oder Papier oder Bühne griffen und riefen: »Hier ist meine Erfahrung. Begreift!« Und nach diesem Ausruf alles wieder vergaßen und weitermachten mit dem Leben. Uncle H.B. jedoch wird niemals geheilt werden. Diese Qualen und dieses Unerfülltsein, jedes Mal wieder von vorn, eine Frau nach der nächsten. Meine Mutter, Mrs. Bellchamber und nun Grace. Danach kommt zweifellos wieder eine andere. Wird sich diese Linie hinziehen bis zum jüngsten Gericht? Und ich, Bilge, Ich scheine eine Erfahrung nach der nächsten zu machen, dachte ich, immer weiter mit den Erfahrungen. Ich müsste eigentlich ganz schön erschöpft sein. Doch auch ich scheine mich kaum zu verändern. Ich scheine weder klüger zu werden, noch fällt mir irgendwas leichter. Ich fühle mich überhaupt nicht besser, sagte ich zu mir und sah an Paulas braunem Fischgräten-Tweet herunter zu den komischen blauen Pumps, die ich unter der Treppe gefunden hatte. Unter den Schuhen schien Gras zu sein, was seltsam war, denn eben noch war es Kies gewesen. Links und rechtsseitig der Schuhe sah ich noch viel mehr davon. Und hier und dort waren weiße Metallbügel. Was zum... Oh mein Gott! Ich sah hoch und hinter mich und ja, wirklich. Ich befand mich hinter dem Schulgebäude auf dem Rasen des Direktors. Die Tür hinter mir war eine Gartentür und führte zurück in eine Halle, an deren Ende ich die Rückseite der offenen Eingangstür und dahinter die Auffahrt sehen konnte. Beim Sinnieren über das Wesen der Erfahrung war ich quer durchs Haus der Gatherings gelaufen und in ihrem Garten gelandet. Schlimmer noch, dort auf dem Crockett-Rasen in kurzer Entfernung waren ein paar anmutige, lachende Menschen. Sie bewegten sich auf eine Art und Weise über den Rasen in meine Richtung, die selbstsicher und heiter war. Und das machte mir schreckliche Angst. Sie kamen näher. Sie baumelten mit den Schlägern. Einer hatte einen großen romantischen Hut auf dem Kopf. Sie bewegten sich entspannt in ihren Kleidern, fröhlich, gelassen, erfahren. Älter als ich, jünger als Hastings Benson, doch erfüllt von seliger Selbstachtung. Und sie kamen auf mich zu. Zu viert oder fünft über den Rasen, lachend wie die Leute, die Paula als Oberschicht bezeichnet, lächelnd, amüsiert. Wasserschlangen, dachte ich plötzlich, Wasserschlangen wie bei Coleridge. Kreaturen aus Schleim krochen Bein hinter Bein, aber phosphoreszierend, angepasst, fröhlich. Ich beneidete sie. Ich musste sie unbewusst preisen. Ich erschrak zu Tode. Aber ich musste sie unbewusst preisen.
»Und wer bist du?«
fragte Wasserschlange Nummer 1, der Direktor, honigsüßfreundlich.
»Ach, Marigold«, sagte Wasserschlange Nummer 2, Mrs. Gathering.
Und ich nahm meine Beine in den grässlichen Pumps in die Hand und floh.
»Da ist Besuch für dich. Komm mal bitte.«
Paulas Stimme durch die Tür klang anders als sonst, ruhiger und etwas verunsichert. Am Abend zuvor war ich zurückgekommen, war durch den Garten gerannt, an ihr und Vater in der Halle vorbei und hinauf in mein Zimmer gestürmt. Ich hatte mich eingeschlossen, die Vorhänge zugezogen und mich aufs Bett geworfen. Sehr viel später, als das Schimpfen und Zetern und Rumpeln im Flur nachgelassen hatte, war ich aufgestanden, hatte mich ausgezogen, meine Kleider zusammengeknüllt auf den Kaminrost geworfen, meinen gestreiften Schlafanzug übergezogen und mich zurück ins Bett gelegt, mich darin vergraben und den ganzen heißen, späten Abend lang wie ein Kadaver unter der Decke gelegen. Weder das Klimpern eines gewieft im Flur abgestellten Abendbrottabletts noch ein taktvolles Hüsteln und Vaters »Ich bitte dich, Marigold, stimmt etwas nicht?« vermochten die unendliche Schwere meiner Seele zu durchdringen. Mitten in der Nacht war ich aufgestanden, hatte die Tür aufgeschlossen, war über die kalten Bohnen und Würstchen hinweggestiegen und ins Bad gegangen und hatte ewig vor dem Spiegel gestanden, meine Zahnbürste betrachtet und überlegt, ob ich mir die Zähne putzen soll. Hatte zugesehen, wie die Zahncreme aus der Tube kam und in der Luft hing. James Joyce. Dann stellte ich Zahnbürste und Zahncreme hin und ging zurück durch den stillen Flur, vorbei an Vaters Tür und der Tür zur jungen Seite, zurück in mein eigenes Zimmer, sperrte mich wieder ein und lag schwer und reglos im Bett. Am nächsten Tag stand ich nicht auf. Paulas Stimme und Mrs. Dingses Stimme schwebten hin und wieder durch mein Bewusstsein, mal lärmend, mal schmeichelnd, mal schrill. Äonen zogen vorbei. Die Lichtspalten zwischen den Vorhängen waren heller und schärfer geworden und warfen leuchtende Streifen über den Teppich, ehe sie wieder zu einem Zwielicht verblassten, zur sommerlichen Mitternacht, zum Grablicht oder Styxlicht. Die tiefe Mulde in meinem Kopfkissen wurde feucht. »Na los, du hast Besuch, Hase!« Paulas Stimme kam diesmal ganz anders rüber. Sie war scharf und hatte nichts von ihrem üblichen Singsang. Von Kritik und Genervtheit war nichts mehr zu hören. Stattdessen klang sie, oh Gott, ängstlich? Paula hatte Angst. Oh nein, nein, nein. Ich wälzte mich aus dem Bett, stolperte durchs Zimmer zum Türschloss und begann, den Schlüssel zu drehen. Dann lehnte ich meinen Kopf gegen die Tür und stoppte wie eine ausgeschaltete Maschine. Hinter der Tür hörte ich Geflüster und hastiges Sprechen. Nein, noch nie, so noch nie. Was war denn bloß los da drüben? Nichts. Grace Gatherings Stimme. Nichts. Sie sah seltsam aus. Sie ist einfach weggerannt. Weggerannt. Aber wovor denn in Gottes Namen? Keine Ahnung. Wir sind auf sie zugegangen über den Rasen. Ma und Vater und ich und noch ein, zwei andere Bekannte meiner Eltern und Jack Rose. Er hatte einhändig gespielt. Und dann hat sie plötzlich, naja, total verrückt gespielt.
Verrückt,
sagte Paula. Und ich schloss die Augen und fing an zu zittern.
Verrückt? Marigold ist nicht verrückt. So viel steht fest. Hör zu, junge Frau. Ich habe das schon vor Jahren einem Haufen Psychiater in Newcastle erklärt. Marigold ist nicht verrückt. Sie ist zu gescheit. Das ist es, was mit unserer Marigold los ist. Sie sieht klar und lupenrein. Und manchmal ist da ein bisschen mehr, als sie oder sonst wer aushalten kann. Ja, aber untersteh dich, Marigold noch einmal verrückt zu nennen. Oh, ich wollte nicht, war aber ganz knapp davor, ganz knapp. Marigold ist nicht irgendwer, verstehst du? Oh nein, verrückt sein kann jeder. Fast jeder ist ein bisschen verrückt, scheint mir, aber nicht unsere Marigold. Merkt ihr das?
Ach, Paula, ich hab dich ja so lieb.
Verrückt, also wirklich.
Aber das meinte ich doch gar nicht. Arme alte Grace, jetzt waren die Schleusen geöffnet.
Ich kenne Marigold seit dem Moment, als ihr die Mutter weggestorben ist. Und ich will dir was sagen. Sie ist das beste und ungewöhnlichste Geschöpf.
Warum konnte sie das nicht mal zu mir sagen? Himmel!
Ihre Augenprobleme, ihre Legasthenitis und was weiß ich nicht alles. Dass man ihr immer vorlesen musste. Ich hab sie großgezogen. Ich kenn sie. Sie ist die beste, geradeste, genialste. Und dabei bleib ich.
Ich sah Paulas Miene vor mir.
Entschuldigung, ist ja gut, mein Gott, ich sag doch nur, wie es von außen aussieht. Alle sagen, oh nein, ist ja gut, hören Sie auf, mein Gott. Ich wollte doch nur sagen, Ihren Charakter habt ihr vielleicht super hingekriegt, aber für Ihr Aussehen habt ihr nicht gerade viel getan, oder?
Es folgte eine Art Schrei. Also riss ich die Tür auf und Grace, die sich von außen dagegen gelehnt hatte, fiel rückwärts zu Boden und lag da. Paula und ich sahen sie an. Und selbst auf dem Boden wirkte sie graziös, perfekt gewählter Name. Lächelnd sah sie hoch.
Na, sagte ich.
Na du, sagte sie.
Wir etablierten ohne die geringsten Hemmungen unsere erste Vertrautheit.
Ich half ihr hoch.
Zum Beispiel, sagte sie. Woher hat sie diesen Schlafanzug?
Paula stieß ein grimmiges Geräusch aus und stob davon. Irgendwo knallte eine Tür.
Sonja Beiswenger mit der 6. von 17 Folgen aus dem Roman Tage auf dem Land von Jane Gardam in der Übersetzung von Monika Bark. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, Koproduktion von NDR Kultur HR2 und MDR Kultur Die Lesung in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Die gesamte Lesung in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach dem Ukraine-Treffen gestern in Florida sollen heute die Gespräche in Moskau weitergehen. Dazu wird der US-Sondergesandte Witkow nach amerikanischen Medienberichten nach Russland reisen. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Gestern hatten Witkow, US-Außenminister Rubio und der Schwiegersohn und Berater von Präsident Trump, Jared Kushner, mit einem ukrainischen Verhandlungsteam Gespräche geführt. Rubio sagte danach, die Sitzung sei sehr produktiv gewesen, es seien aber noch weitere Verhandlungen notwendig. Ziel sei eine souveräne und unabhängige Ukraine, so Rubio. Auch der ukrainische Chefunterhändler Umerov sprach von erfolgreichen Gesprächen. Details nannten beide Seiten aber nicht. Auch auf europäischer Seite gehen die Verhandlungen weiter. Frankreichs Präsident Macron empfängt am Vormittag den ukrainischen Präsidenten Zelensky und dessen Ehefrau in Paris. Und der ukrainische Verteidigungsminister Schmihal nimmt am Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel teil. Dort soll es um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine und die nächsten europäischen Aufrüstungen